SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Laura Siegemund zu Gast in SWR 1 Leute. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen, genau. Und da sprichst du schon das erste Thema an. Der Morgen, wie geht der bei dir los? Also ich habe mal, um Sportliches einzugrenzen, mir gerade mal Tennissocken und Turnschuhe angezogen. Bei dir sieht das wie aus?
Tatsächlich hat es heute auch für viel mehr noch nicht gereicht. Ja. Aber ich bin tatsächlich, ich sage jetzt mal, nicht von Natur aus ein Frühaufsteher, aber ich versuche wirklich früh aufzustehen, damit ich einfach mein Tagesprogramm irgendwie schaffe und am Abend oder hinten raus einfach auch noch ein bisschen Freizeit habe.
Aber das Tagesprogramm, das begleitet dich ja jetzt schon eine ganze Weile in deinem Leben, weil es zu deinem Leben dazugehört als Tennisspielerin. Ja. Wie schwer fällt dir das oder ist das so ein gewisser Automatismus?
Ja, man gewöhnt sich natürlich dran. Ich mag sehr gerne diese Trainingswochen, wo ich einfach ein ganz stetes Programm habe, wo ich meine Termine kenne, wo ich meinen genauen Tagesablauf kenne. Die liebe ich eigentlich, diese Wochen. In den Turnierphasen ist es dann das genaue Gegenteil. Also Tennis ist eigentlich ein Wartesport. Man hat halt ein Match zu einer Zeit, die eigentlich nicht so richtig definierbar ist in den meisten Fällen. Und dann zieht sich halt der Tag. Man sitzt viel rum, man wartet viel. Und deswegen genieße ich dann die Wochen, wo ich mal nicht warten muss, sondern wo ich weiß, zack, 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 ein Programmpunkt, ein Trainingspunkt nach dem anderen und auch, wo ich das Private einfach, sag jetzt mal, solide einplanen kann als festen Termin. Ja.
Du gehörst zu den besten 200 der Welt aktuell. Du bist die beste deutsche Doppelspielerin. Du bist 34 Jahre.
Ja.
Im Sport ist das ja schon fast richtig alt, im normalen Leben nichts, um das gleich mal anzusprechen.
Danke, nochmal.
Entschuldigung. Aber was motiviert dich?
Ja, also in so einer Verletzungsphase, es war jetzt meine zweite längere. Ich hatte ja 2017 einen Kreuzbandriss mit, also noch Komplexverletzungen mit noch vielen anderen Sachen dabei und war da ja, ich glaube, letztendlich 10 Monate raus, bis ich wieder Turniere gespielt habe. Und jetzt nochmal 6 Monate keine Turniere. Da kommt man dann schon an Punkt, wo man wirklich, ich sag mal so, an die Grundfeste seiner Motivation kommt. Warum mache ich das eigentlich noch? Klar, natürlich dann auch mit dem Alter, wo man sich dann fragt, wie lange will ich noch spielen? Und ich habe auch dieses Mal in dieser Reha tatsächlich wieder festgestellt, ich lebe einfach den Sport. Ich liebe Sport. Das ist auch nicht unbedingt nur Tennis, sondern ich liebe es einfach, mich extrem körperlich zu betätigen. Und das finde ich halt im Profisport.
Bei aller Tennisbegeisterung, die du hast, und das nimmt dir viel Zeit ein, hast du da denn auch noch Zeit für anderen Sport?
Leider immer schwieriger, weil ich total gerne auch andere Sportarten spiele. Also ich habe gerne alles, was wo ein Ball dabei ist. Also irgendwie egal, ob es, keine Ahnung, auf dem Basketball werfen ist oder zum Beispiel mit meinem Bruder habe ich früher, gab es Phasen, da haben wir viel Badminton gespielt oder ich habe jetzt letztens meinen Bruder besucht bei seiner Familie und da war eine Tischtennisplatte. Da haben wir, glaube ich, 2 Stunden Tischtennis gespielt. Da könnte ich stundenlang spielen. Ja? Also ich liebe einfach alles, ja, wo fetzig ist, wo ein Ball dabei ist, wo man ein bisschen taktisch agieren muss. Ja? Also ich wäre jetzt nicht so der, ich sage jetzt mal, Bahnenschwimmer oder sowas. Ja? Aber ich muss leider sagen, dass dadurch, dass es halt schon auch mit dem Alter und mit dem, was man halt so über die Jahre aus seinem Körper rausgeholt hat, immer schwieriger wird, man immer vorsichtiger sein muss, dann Reize zu setzen. Und jetzt mal als Beispiel Badminton spiele ich jetzt gerade nicht, weil das ist eine ganz andere Belastung. Es geht mega dann auf die Waden zum Beispiel und dann habe ich für mein Training feste Waden, sage ich jetzt mal ganz banal. Ja.
Und verlieren eine Tischtennisplatte, wie leicht fällt das?
Es fällt überhaupt nicht leicht. Ich werd richtig grantig, wenn ich verliere. Also ich bin einfach sehr ehrgeizig. Es ist auch egal, ob ich sonntags mit meinem Neffen Tischtennis spiele oder ob ich halt auf dem Tennisplatz stehe. Also ich will gewinnen.
Ja. Einen Motivationssong, gibt's den in deinem Leben, in der Spielvorbereitung? Irgendwie spielt Musik da eine Rolle?
Spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also mit Musik kann man, sag jetzt mal, sein Aktivierungsniveau super steuern. Ja, wenn die Nervosität einfach zu groß ist von einem großen Spiel, ist einfach ein gutes Mittel, um ja Ruhe reinzubringen oder auch mal sich zu pushen. Absolut. Ich habe einen Song, der mich sehr geprägt hat, weil der eine Vorbereitungsphase, die wir mal gemacht haben, die sehr gut gelaufen ist und wo ich wirklich danach, also ich würde sagen, so fit war wie nie. Zu dem Song musste ich immer so einen Lauf machen und das war wirklich übel. Also das war so die Art Lauf, wo du danach dir den Eimer gerne mal schon mal parat hältst. Ja.
Welcher Song ist das?
Das ist Whatever It Takes, Imagine Dragons. Und das ist halt, ja, Whatever It Takes. Manchmal muss man halt auch über die eigenen Grenzen rausgehen können. Ja.
Deine Turniersiege im Doppel hast du zuletzt an der Seite der Russin Vera Svonareva geholt. Wie sehr war Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine bei euch da im Tenniszirkus überhaupt Thema? Oder wird das verschwiegen?
Nee, verschwiegen wird da nichts. Aber klar ist natürlich, ich sag mal, das normale Turnierbusiness geht weiter, unabhängig von der Nationalität. Aber es hat sich schon insofern verändert, dass man viel sich unterhalten hat mit den Spielerinnen. Also sowohl jetzt zum Beispiel mit ukrainischen Spielern, dass man halt ja da im Training auch mal die ein oder anderen 20 Minuten wirklich verquatscht hat und gesagt hat, hey, wie geht's daheim? Wie bist du da betroffen? Oder wie sieht's bei dir daheim aus? Ja, auch mit den russischen Spielern, jetzt auch mit der Vera, natürlich hat man sich darüber unterhalten und auch ja darüber gesprochen, was das einfach für Konsequenzen letztendlich für die individuelle Person hat, das Ganze. Ja.
Russische und belarussische Spielerinnen und Spieler sind vom Turnier in Wimbledon ausgeschlossen worden. Ist das deiner Meinung nach die richtige Entscheidung?
Nee, finde ich nicht. Also so pauschal die Spieler einfach auszuschließen, finde ich jetzt nicht das richtige Zeichen. Zumal ja, ich kenne niemanden, der sich nicht ausdrücklich gegen den Krieg auch ausgesprochen hat. Und wenn ich jetzt gerade das Beispiel von der Vera nehme, die absolut gegen das Ganze ist und auch signalisiert hat, also auch nach außen hin das wirklich signalisiert hat und dann einfach nicht spielen darf, also das finde ich zu pauschal.
Es stehen die French Open und Wimbledon als nächste große Turniere sozusagen auf dem Turnierkalender. Wie gehst du sowas an? Wie suchst du dir zum Beispiel auch eine neue Doppelpartnerin? Gibt's da eine Plattform? Gibt's da eine Börse?
Nicht direkt. Es gibt tatsächlich so eine Looking-List, so eine ganz banale, wo man sich draufsetzen kann, wo dann steht, okay, Spielerin XY sucht für diese Turniere oder für die ganze Saison eine neue Partnerin. Da guckt man schon auch mal drauf, aber das ja, normalerweise geht das, sage ich jetzt mal, eher so unter der Hand weg. Also, dass man einfach intern, gerade jetzt unter den Doppelspezialisten, die Konstellation kennt, auch weiß, wer fest miteinander spielt, wer sich wie lange verabredet hat und ja, wenn sich dann jemand verletzt und dann müssen sich ja die Konstellationen wieder neu organisieren sozusagen und da gibt es dann Möglichkeiten, vielleicht jemanden abzubekommen, auf den man schon länger ein Auge hatte oder so. Also grundsätzlich mal, es gibt schon einen offiziellen Weg, aber es wird dann viel untereinander einfach tatsächlich per WhatsApp einfach geschrieben. Ich habe jetzt auch, weil ich eine neue Partnerin suche, teilweise ein paar Trainer, die ich kenne, die, wo ich weiß, die haben auch die betreuenden Pool von Doppelspielerinnen angeschrieben, gesagt habe, pass auf, ich suche jemanden, die kennen mich ja auch, die dann auch ja schon von vornherein eigentlich wissen, was zu mir passt oder wonach ich suche. Und so versucht man eigentlich eher eine neue Partnerin zu kommen.
Ist das eher eine Geschäftsbeziehung?
Auf jeden Fall würde ich sagen, eher. Es kommt drauf an, es gibt auch beste Freundinnen, die miteinander spielen, aber das ist eher selten der Fall.
Ja. Aber es muss ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auf dem Platz auf jeden Fall, aber auch daneben passen, oder?
Es kommt ganz drauf an. Ich glaube, es gibt alle Formen. Ja, es gibt mit Sicherheit auch die. Also ich bin zum Beispiel selber jemand, ich kann auch sehr gut mit jemandem spielen. Auf dem Platz ist es hundertprozentig meine Partnerin. Auch wenn ich jetzt persönlich mit der gar nicht so gut klar käme. Ja, klar ist das nicht die Wunschvorstellung. Schön ist natürlich, wenn man mit jemandem sich auch auf persönlicher Ebene super versteht. Aber letztendlich, Tennis ist ein Einzelsport. Und das ist so tief, das ist so schon von Kindheitstagen geprägt, dass man selber gucken muss, dass es für einen selbst am besten ist und was man das macht, was für einen am besten ist. Und das zieht sich dann auch in der späteren Karriere durch. Und auch im Doppel ist es so, mittlerweile ist das Maß an Loyalität, glaube ich, höher. Aber es gibt auch Sachen, da verabredet man sich mit jemandem, dann kommt jemand Besseres und zack ist die Partnerin weg und man steht wieder alleine da. Also solche Sachen. Und das lernt man dann über die Zeit und fängt dann auch an, wirklich auch selber mehr einfach auf das eigene Wohl sozusagen zu schauen. Also letztendlich würde ich sagen, es ist schon echt ein Business. Jeder versucht natürlich auch eine Partnerin zu haben, mit der er am erfolgreichsten spielt. Aber klar, und dann muss man auch sagen, mit dem Alter legt man da vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf, dass einfach auch die Stimmung stimmt, dass man nicht nur noch für die Ergebnisse spielt, sondern einfach auch, weil man eine gute Zeit haben will.
Du bist nicht nur Tennisspielerin, eine sehr erfolgreiche, sondern du bist damit dann ja auch Unternehmerin. Du bist, eigentlich muss man sagen, selbstständig. Du hast ein kleines Team um dich rum, mal größer, mal kleiner. Wie gut bist du eigentlich so, was das wirtschaftliche Denken angeht?
Ja, da ist sicher nicht ganz schlecht, aber auch, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt die geborene Businessfrau, ja. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mein eigenes Gewerbe, ich bin selbstständig, ich komme letztendlich für alles selber auf. Ja, man lernt dann schon viel im Laufe der Zeit, man macht viele Fehler, aber man lernt auch viel, was ich eine der schönsten Sachen auch am Tennissport finde, dass man einfach als Person so sehr wächst, ja. Das geht schon im Kindesalter los, auch durch die Reisen, die ganze Organisation, die da dahinter steht. Also ich sage jetzt mal, ich bin mit 17 alleine schon mit 18 in der Welt rumgeflogen und das muss man auch erstmal hinkriegen. kann mich erinnern, ich war irgendwie, habe in Lagos gespielt, ja, in Nigeria, um da irgendwie bei einem Turnier Punkte zu holen, weil es dort nicht so stark besetzt war als Teenie, ja. Und wenn man da mal nachts um eins in Lagos am Flughafen steht und guckt, dass einem die Taschen nicht geklaut werden oder so, ich weiß es nicht, aber da lernt man natürlich auch, Leute einzuschätzen, Situationen einzuschätzen, und da wird man unheimlich schnell auch reif. Und das zieht sich dann weiter. Später geht es eben mehr in den Businessbereich, wo es um Verträge geht, wo es, klar, da kommen auch natürlich Manager ins Spiel, aber wo man einfach sehr viel lernt, ja, selber klarzukommen letztendlich im weitesten Sinne. Ich bin ja als Tennisspielerin komplett frei im Normalfall. Also ich kann mir mein Team selber zusammenstellen. Ich kann sagen, heute schmeiße ich alle raus und man muss sein Team sich erarbeiten. Man muss persönliche und geschäftliche feste Verbindungen eingehen können und die halten können. Und da lernt man schon sehr viel. Also es ist schon wie ein Unternehmen. Und deswegen, ja, finde ich das eine der schönsten Sachen, da auch für sich weiterzuentwickeln. Fürs spätere Leben auch.
Aber das ist ja auch für so ein Team dann eine Verantwortung. Also du stehst auf dem Platz, du holst die Kohle rein, und wenn du dreimal krachend in der ersten Runde in einem Turnier scheiterst, dann fehlt dir ja auch irgendwo die Kohle.
Genau, also das ist tatsächlich so. Ich meine, die Fixkosten, die stehen normalerweise, egal ob man gut spielt oder schlecht. Ja. Trainer, Physiotherapeut, die ganzen Reisekosten, also das bezahlt Male selbst. Ja, was dann hängen bleibt sozusagen nach dem Turnier, liegt einzig und allein daran, wie man gespielt hat. Ja. Und das kann von sehr, sehr viel sein bis dick im Minus. Ja. Und das hängt halt von der eigenen Leistung ab. Ist auch eine Art Druck, wo man auch lernt, sich vielleicht ein bisschen zu distanzieren, weil ich spiele ja nicht besser, wenn ich mehr darüber nachdenke. Ja. Aber klar, Tennis ist finanziell gesehen wirklich ein happiger Sport. Und was oft verkannt wird, es ist wirklich nur, sag jetzt mal, die Creme de la Creme, die da wirklich letztendlich als Multimillionär rausgeht. Ja.
Und auch noch Werbeverträge haben.
Genau, was dann auch noch dazu kommt. Also, aber das war früher auch anders. Vor 10, 15 Jahren, da wurde noch sehr viel spendabler auch bezahlt, auch von Firmen, weiß jetzt nicht, ob du eine Schlägerfirma halt gespielt hast, die dich dann noch finanziell zusätzlich zum Equipment unterstützt haben. Es ist auch sehr länderabhängig. Deutschland ist da jetzt nicht so das spendabelste Land. Also wenn ich jetzt Italienerin wäre oder Amerikanerin, dann wird es auch anders aussehen noch. Aber insgesamt ist es sehr wenig geworden, was man an zusätzlichen Einnahmen bekommt, also über die Preisgelder hinaus. Wenn man jetzt, sagen wir mal, in Anführungszeichen eine normale Spielerin um die 50 in der Welt ist. Und das ist ja schon ziemlich gut. Mhm. Ja.
Aber man muss jetzt auch so sagen, um es richtig einzusortieren, also ich würde jetzt mal behaupten, du kannst ein gutes Leben führen, so jetzt gerade. Also
das
jetzt
ist nicht, absolut. Genau. Gut. Wichtig ist ja letztendlich, dass du im Plus bist und dass du was auch für die Zukunft zur Seite legen kannst, und das ist absolut der Fall. Das ist der Fall, ich sag mal grob, ab dem Top 100, kann man sagen. Ja. Wenn es dann in den Top 50 geht, dann würde ich schon sagen, gehört man zu den Gutverdienenden. Ja. Und dann, ich sage jetzt mal, die Topverdiener, da muss man dann schon Top 10 stehen. Ja. Und zwar nicht nur ganz kurz, sondern
dauerhaft. Ja. Zu deinem Team gehört auch Antonio Zucker, ja, dein Trainer und dein Freund.
Genau.
Oder Mann? Nee, Freund.
Nee, Freund.
Das heißt ja, ihr verbringt enorm viel Zeit miteinander.
24/7 eigentlich, ja.
Wow. Wie handelt ihr das?
Ich habe zu schmunzeln müssen, weil in der Corona-Phase war ja auch Thema, dass eben die Leute das gar nicht gewöhnt sind, so sich auf der Pelle zu sitzen und dann ja auf Beziehungen tatsächlich zu Bruch gegangen sind oder die Raten nach oben geschossen sind. Und da musste ich schmunzeln, weil bei uns hat sich eigentlich gar nichts verändert. Also wir sind sowieso jeden Tag in der Woche zusammen in einem Hotelzimmer.
Ihr kanntet es nicht
anders. Wir kannten es gar nicht anders. Also für uns hat sich nichts verändert. Und da ist mir das auch nochmal so klar geworden, wenn ich auch mit Bekannten darüber gesprochen habe, die gesagt haben, ja, ich halte es nicht mehr aus daheim, wo ich gemerkt habe, wie das eigentlich für uns Standardprogramm ist, ja. Also das ist nicht einfach, sich so, ja, Arbeit, Privates, alles zusammen zu haben und vor allem halt auch räumlich sich da kaum trennen zu können. Also klar, man kann sich natürlich auch zwei separate Hotelzimmer nehmen, aber das machst du ja dann auch nicht, ja. Und ja, aber es schweißt natürlich auch zusammen und es ist mit Sicherheit eine Challenge. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen, aber man wächst auch als Paar, ja.
Du hast ja eben auch gesagt, dass du als Unternehmerin dann halt auch die Verantwortung hast, darauf zu schauen, was ist das Beste, und dass du von jetzt auf gleich dein ganzes Team rausschmeißen könntest. Das wäre dann in dem Fall ja eine ziemlich schlimme Vorstellung, oder? Also wenn du jetzt deinem Freund sagen müsstest, ich habe mir überlegt, mit einem anderen Trainer wäre ich erfolgreicher.
Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man dann geschäftlich und privat sozusagen verbandelt ist. Aber es kann natürlich auch große Vorteile haben, ja, wie gut einen der andere kennt und wie stabil das Ganze ist. Aber ich glaube, das weiß jeder, wenn man wirklich die ganze Zeit miteinander verbringt, wenn man sich auf dem Platz streitet oder Unstimmigkeiten sind, dann ist es natürlich schwierig, das zu trennen und dann beim Abendessen irgendwie eine super Stimmung zu haben. Also das ist nicht einfach, da brauche ich auch nichts, da brauche ich nicht drum rumreden. Aber ich glaube, wir haben das mittlerweile echt ganz gut raus. Ja.
Aber Freiräume gibt es trotzdem?
Die muss man sich aktiv schaffen. Ja. Tatsächlich gibt es die automatisch wenig, weil wir einfach, wir teilen uns, keine Ahnung, ein Hotelzimmer das ganze Jahr im Prinzip, egal wo wir sind. Und sind dann auf dem Platz, arbeiten zusammen, trainieren zusammen. Tatsächlich, wenn ich irgendwie mal mein Fitnessprogramm mache oder so, mache ich alleine und da geht er dann mal andere Matches gucken oder so. Aber genau diese Zeit muss man sich dann einfach nehmen, sozusagen bewusst nehmen, ein bisschen auch es bewusst strukturieren, dass man mal ein paar Abend hat, wo es mal wirklich privat einfach, wo man mal privat essen geht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der ständig über Tennis redet, gar nicht, aber trotzdem, wo einfach klar ist, das ist jetzt einfach eine schöne private Zeit oder ein privater Moment, ja, der mal mit der Arbeit gar nichts zu tun hat. Und umgekehrt natürlich auch, dass die Arbeitszeiten dann halt auch wirklich, die sind dann halt, da ist dann die Beziehung mal im Hintergrund und da muss man halt wirklich geschäftlich einfach miteinander funktionieren. Ne?
Du kommst aus Metzingen. Nicht geboren, sondern geboren in Filderstadt. Lebst in Stuttgart, dein Freund ist Italiener, du bist eigentlich sehr viel unterwegs. Wo ist denn dein Lebensmittelpunkt oder gibt es den gar nicht?
Ich würde tatsächlich sagen, mein Lebensmittelpunkt ist trotzdem in Stuttgart, aber es ist die Frage, wie man Lebensmittelpunkt dann noch definiert. Ja, es ist wirklich so, dass man eigentlich ein Nomadenleben hat und dadurch, dass jetzt auch Anto aus Sardinien kommt, das jetzt auch nicht der schlechteste Fleck auf der Erde ist, haben wir dann doch auch viel Zeit dort verbracht. Meine komplette Reha zum Beispiel habe ich dort gemacht, weil ich einfach auch Natur liebe und ich bin jetzt auch über die Jahre, also Stuttgart ist meine Heimat oder das Schwabenländle, aber ich bin trotzdem etwas weniger anhänglich geworden, dass ich jetzt nicht jede freie Zeit, die ich irgendwann mal zwischen Turnieren habe, unbedingt zu Hause sein möchte. Das war früher anders. Da habe ich wirklich, wenn es 2 Tage waren, bin ich heimgeflogen, einfach um in meiner Bude zu Hause zu wohnen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin irgendwie unabhängiger geworden und fühle mich auch, wenn wir dann woanders hingehen, wenn wir irgendwo 2 Tage überbrücken, irgendwo auf den Turnieren oder eben auch mal nach Sardinien dann gehen zwischendurch, fühle ich mich da genauso gut aufgehoben. Also ich bin ein bisschen weniger attached zu Stuttgart. Weiß nicht, vielleicht auch mit dem Alter gekommen, ich weiß nicht.
Sprichst du Italienisch?
Ja, nicht gut, aber ich kann mich jetzt wirklich unterhalten. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich mir das quasi, ich hatte einfach keine Zeit für Lektionen oder um irgendwie Unterricht zu nehmen. Ich habe immer gedacht, ich kriege das mal irgendwie online hin, hatte da aber wirklich Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der dann so flexibel ist, wie ich das halt brauche, muss ja dann auf den Turnieren auch immer Zeitunterschied mit einberechnen und so. Also wenn ich dann, keine Ahnung, jetzt in Kalifornien bin und dann sind irgendwie 9 Stunden Unterschied, ja, ist halt nicht so einfach da irgendwie. Und dann, wenn es dann mehr Stress ist, die italienischen Unterricht irgendwie organisiert zu kriegen, dann guckt man halt eher mal selber ins Buch rein. Und so habe ich das dann versucht zu lernen. Ich habe jetzt seit dieser Operation mit einem italienischen Fitnesscoach gearbeitet und der kann eigentlich gar kein Englisch. Das heißt, am Anfang ging das so mit Hand und Fuß und ist echt ein guter Mann und ich wollte unbedingt mit dem arbeiten. Und das war wirklich mehr als der Anto, weil der Anto spricht ja sehr gut Englisch und wir sprechen Englisch miteinander. Also da hat das Italienisch irgendwie, ja, dann probiert man es mal und dann dauert es zu lange und dann rutscht man halt doch wieder ins Englische rein. Aber mit dem Fitnesscoach musste ich Italienisch sprechen, damit ich verstanden werde und da habe ich so tatsächlich gelernt durch den Zwang sozusagen. Ja. Und jetzt ist es ganz gut, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann so die Basics und kann mich unterhalten, kann in einem Geschäft auch, ich bekomme, was ich will sozusagen, grammatikalisch noch ja, also sehr
Kann man ja drüber hinwegsehen. Vielleicht.
Für den Anfang. Und jetzt wäre wirklich dann der Schritt, wo ich wirklich das sauber, also verfeinern möchte und wo ich dann wirklich ja fließend werden möchte. Und da komme ich jetzt langsam hin.
Okay, Maultasche oder Ravioli?
Maultasche, ja.
Gar keine Frage. Okay.
Keine Frage.
Und in Sachen Fußball, weil du eben ja sagtest, anderer Sport auch und gerne was mit einem Ball, Bundesliga oder Serie A?
Ich muss tatsächlich sagen, Fußball bin ich gar nicht so interessiert. Das verfolge ich eher wirklich am Rande. Italienische Liga gar nicht, also dann die deutsche Bundesliga, aber eher am Rande. Ich bin tatsächlich echt ein Basketball-Fan.
Habe ich auch gesehen.
Genau, und ich habe ja schon vor ein paar Jahren auch sehr enge Verbindung zu MHP Riesen in Ludwigsburg gehabt. Das ist dann ein bisschen abgerissen. Mein Fitnesscoach, den ich jetzt habe, Fitnesscoach und Physio auf Sardinien, betreuen Dinamo Sassari, den Erstligist Basketball auf Sardinien. Und da habe ich natürlich dann auch eine sehr enge Connection bekommen, weil ich quasi den Jungs jeden Tag die Klinke in die Hand gegeben habe im Fitnessstudio und im Physioraum. Und ich bin da einmal mehr eng am Basketball gewesen und war bei allen Spielen, wo die Heimspiele hatten und ich irgendwie hinkommen könnte, oder war ja mit Corona schwierig, aber wo ich Tickets bekommen konnte, war ich dann dort. Und jetzt tatsächlich ist witzigerweise, wie es genau zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber habe wieder mehr Kontakt zu MHP und werde auch gucken, dass ich jetzt, wenn ich mal in Deutschland bin, auch da mal wieder zum Heimspiel komme.
Ich mache noch mal ein bisschen deine Vielseitigkeit deutlich. Wir haben über dich als Unternehmerin, als Sportlerin sowieso gesprochen, aber du hast ja auch noch einen Bachelor-Abschluss in Psychologie.
Ja.
Wo kannst du dieses Wissen in deinem Sportleralltag oder auch vielleicht als Unternehmerin einsetzen? Wo hilft dir das?
Ich glaube, Psychologie hilft generell im Leben. Also es ist überall zu finden, im Alltag, im Sport natürlich wahnsinnig. Und wer sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt, ich glaube, der kann sehr viel aus sich noch rausholen. Das ist mit Sicherheit auch der Bereich, in den ich dann nach meiner Karriere mehr rein möchte. Ich habe jetzt gerade mit einem Bekannten zusammen tatsächlich auch ein sportpsychologisches Buch geschrieben. Und das ist einfach ein spannendes Thema. Ich werde immer gefragt, ob das mir dann auf den Platz viel bringt. Praktisch in dem Moment natürlich nicht. Also die praktisch angewandte Psychologie und die theoretische Psychologie, das sind immer zwei Paar Schuhe. Also nur weil ich weiß, wie was geht, kann ich es noch lange nicht selber dann in dem Moment auch machen oder abrufen.
Also jetzt nicht, dass es dir hilft, aus einem Tief während der Reha-Phase rauszukommen?
Also da schon. Ich rede jetzt von einer Situation auf dem Platz, wo du wirklich, keine Ahnung, mit massiver Nervosität dann zu tun hast, ja. Oder auch, ich sage jetzt mal, wenn Selbstvertrauen nicht so hoch ist in bestimmten Spielsituationen oder so, wo dann auch Zeitdruck herrscht. Ich meine, da ist es einfach so, da greift man dann eher auf seine spielerische Erfahrung zurück. Da weiß man, wie man es schon 1000 Mal gemacht hat. Und ist natürlich auch Psychologie, aber da greife ich jetzt nicht auf ein theoretisches Konstrukt zurück, was ich irgendwie mal im Studium gelernt habe. Aber tatsächlich jetzt so in der Reha, ich habe immer mit Sportpsychologen gearbeitet, also Leuten, die mir einfach helfen, mit denen ich mich unterhalten kann über meine Themen. Und tatsächlich, ja, in der Reha-Phase hat mir das geholfen, die Psychologie da ab und an mal ein bisschen reinzubringen und auf mein Wissen, was ich habe, zurückzugreifen, aber das auch mal gespiegelt zu bekommen von jemandem, von einem Fachmann von außen. Und da muss ich schon sagen, ja, wenn man sich da viel mit dem auseinandersetzt, das hat mir aus dem einen oder anderen Loch tatsächlich rausgeholfen.
Okay, also meine klassische Vorstellung war tatsächlich, dass du dann so auf den Platz rüber guckst und in den Augen deiner Gegnerin siehst, okay, die hat gerade irgendwie Angst, den Matchball zu verwandeln oder sonst wird, das kann ich mal ausnutzen.
Ja klar, das würde mich für mich schon eher in die praktische Schiene fallen. Ja, also ich sage jetzt mal als Beispiel, meine Bachelorarbeit ging über Choking Under Pressure. Es geht nicht darum, dass wenn man führt, das dann nicht gewinnt, sagen wir mal, führt 5-2 im dritten Satz und gewinnt das Match dann doch nicht. Das ist nicht Choking Under Pressure. Es ist wirklich, wenn der Körper so blockiert durch einen Druck, den man sich macht, dass man das jetzt unbedingt gewinnen muss und jetzt nicht mehr aus der Hand geben darf, ja, dass der Körper dann so blockiert, dass man praktisch keinen Ball mehr reinspielen kann. Es ist also, was im Kopf anfängt und sich dann derart auf die Physis niederschlägt, dass die eingeübten Mechanismen, die man eigentlich jahrelang automatisiert hat, plötzlich nicht mehr abrufbar sind. Das ist Choking Under Pressure. Und wenn ich da weiß, was jetzt für Mechanismen ablaufen, jetzt geht eins los, dann kommt zwei, dann drei, dann ist das fast eher schlecht. Also ich will mir da eher weniger Gedanken drüber machen. Ich will ja das nicht erleben und ich will so früh wie möglich einen Riegel vorschieben. Da ist es vielleicht manchmal so, je mehr man weiß, ist nicht unbedingt besser.
Ja, ja. Das muss eher beiseite.
Aber trotzdem, man kann es natürlich auch wissen und sagen, aha, jetzt geht's los. Und dann muss man aber halt irgendwie eine praktische Strategie haben, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Und das ist halt die praktische Psychologie, dass ich weiß, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, da einen Riegel vorzuschieben, wieder zu mir zu finden, konzentriert jetzt auf den nächsten Punkt zu sein und eben nicht die hier diese Kaskade irgendwie in Gang kommen zu lassen. Und das ist so für mich der Unterschied auch zwischen der Theorie und der Praxis. Letztendlich, es gibt so Spielertypen, die gar nicht mit dem Sportpsychologen arbeiten und da einfach mehr oder weniger natürlich auch ihre Strategien und ihre Lösungsansätze entwickelt haben über die Zeit. Und die funktionieren genauso gut wie jemand, der sich hinsetzt und die mit dem Sportpsychologen sich erarbeitet. Es muss halt letztendlich funktionieren. Ja. Egal, ob es jetzt ein Nadal-Gezupfe vorm Aufschlag ist, wie das entstanden ist, also ob man das wirklich sich ganz konkret am Reißbrett, sage ich jetzt mal, ausgedacht hat oder ob man es einfach natürlicherweise irgendwie entwickelt hat.
Und das Buch, das Tennisspielerin Laura Siegemund eben angesprochen hat, das hat sie mit dem Sportwissenschaftler und Mentalcoach Stefan Brunner zusammengeschrieben. Titel ist Wildcard und das Buch erscheint im Herbst beim Verlag Meyer und Meyer. Sportpsychologie also von jemandem, die es wissen muss. Laura Siegemund.
Schauen wir auf die aktuelle Tour, auf die Tennistour. Da fällt mir so ein bisschen auf, es sind mittlerweile einige Mütter mit dabei. Ist das Durchschnittsalter über die Jahre so ein bisschen gestiegen? Ist es rundum auf den Trainingsplätzen lauter geworden durch begleitende Kinder?
Ja, also es hat sich tatsächlich stark verändert. Also ist jetzt nicht überall Kindergeschrei, Babygeschrei, aber es hat sich sehr stark verändert. Also wenn ich mal dran denke, für mich habe ich immer gedacht, okay, ich spiele also bis Ende 20, maximal 30. Das war so die magische Zahl, war so 30, da hört man dann auf, ja, damals. Und jetzt hat sich's ja wirklich weit über die 30 geschoben, also sogar über die 35 teilweise. Und das sind auch nicht nur jetzt Top-Spieler und Ausnahmen wie jetzt Roger Federer oder Serena Williams oder Venus Williams, die ja schon über 40 ist, sondern das ist wirklich auch in der Breite zu beobachten. Also als ich Jugendliche war, da hat man seinen Peak in der Karriere mit Anfang 20 oder um die 20 gehabt. Wenn du mit 20 nicht Weltklasse-Niveau gespielt hast, dann hast du quasi den Sprung nicht geschafft gehabt. Ja? Und das ist heute anders. Also heute hat man auch mit Mitte 20 oder vielleicht sogar erst Ende 20 seinen Peak. Ja? Und auch der Druck, der da auf den Jugendlichen lastet, was diese frühen Ergebnisse anbelangt, der ist jetzt ein anderer. Die haben trotzdem ihren Druck und die haben also ihren Leistungsdruck, keine Frage. Aber sie haben einfach ein bisschen mehr Zeit und das finde ich eine gute Entwicklung. Diese ganzheitliche Herangehensweise, also nicht nur auf dem Platz zu stehen und 8 Stunden Bälle zu schlagen, sondern eben auch zu gucken, wie ich als Athlet, als Mensch in diesem System optimal funktioniere. Das hat sich schon extrem weiterentwickelt, jetzt auch in den Jahren, in denen ich spiele. Dass einfach auch viel mehr präventiv gearbeitet wird, sowohl physisch als auch mental. Und ich glaube, dass deswegen, ist meine persönliche Meinung, da müsste man mal eine Studie dazu machen, aber dass deswegen auch so lange das Leistungsniveau aufrechterhalten werden kann oder sogar hinten raus noch erhöht werden kann. Ja.
Aber kann es auch sein, dass so ein paar weibliche Aspekte vielleicht dann bei aller Konzentration auf den Sport logischerweise vergessen werden? Also die deutsche Tenniskollegin Tatjana Maria, mittlerweile mit 2 Kindern, glaube ich, auf der Tour unterwegs, hat sich zuletzt beschwert, dass schwangere Spielerinnen den WTA-Statuten nach wie Verletzte angesehen werden. Das ist ja jetzt nicht, das klingt jetzt nicht besonders fair.
Ja, es ist tatsächlich so. Also die unterliegen den gleichen Regeln eigentlich wie eine Verletzte. Ich kenne mich mit den schwangeren Regeln nicht ganz perfekt aus, weil es mich bisher noch nicht betroffen hat. Aber soweit ich weiß, haben die dann auch ihre, wenn sie eben ein Jahr raus sind, ihre 12 Turniere, mit denen sie wieder einsteigen kann. Also haben kein Sonderrecht in dem Sinne, wenn sie dann wieder einsteigen.
Aber das ist ja euer Job. Also in anderen Berufsfeldern, wenn eine Frau in den Mutterschutz verabschiedet wird, hat sie danach halt wieder ein Recht darauf zurückzukommen in den meisten Fällen. Das ist da dann auch so, aber so eine Art Mutterschutz gibt es ja generell im Spitzensport dann nicht.
Nee, den gibt es nicht und es wird teilweise, was ich auch schon oft eben gehört habe, es ist ja nochmal ein Unterschied. Ich war selber noch nie schwanger, ich kann dazu in der Hinsicht nichts sagen, aber ich habe es schon von einigen gehört, dass es in dem einen oder anderen Fall nicht so schwer ist, wie von einer Verletzung zurückzukommen, weil man kann es besser planen sozusagen. Wann man rausgeht, wann man wieder zurückkommt. Und die Mädels, die schwanger geworden sind, ich habe auch mit denen gesprochen, die das Ganze durchgemacht haben, die relativ schnell auch wieder trainieren können und wieder reinkommen können. Jetzt, wenn ich eine Verletzung habe, wo ich 4 Monate nicht gehen kann, bin ich natürlich in einer anderen Situation. Klar. Also ich habe schon gehört, dass sie das als einen guten Zeitrahmen empfinden tatsächlich und eine recht faire Regelung. Ich habe es jetzt selber noch nicht durchgemacht, aber es ist schon ein hartes Business. Egal, ob du jetzt verletzt draußen warst oder wegen Schwangerschaft, da wieder reinzukommen, da wird es dann nicht einfach gemacht. Ja.
Guck mal so ein bisschen voraus. Was darf es denn noch so sein? Was setzt du dir für Ziele? Wie schwer ist es auch, sich realistische Ziele zu setzen?
Ich denke, es ist nicht schwer, sich realistische Ziele zu setzen. Ich hatte ja eine Auszeit vor, ja, weiß nicht, wo ich Mitte 20 war, habe ich ja mal aufgehört zu spielen eine Zeit lang, habe meine Prio eben aufs Studium gesetzt. Und seit ich davon zurückgekommen bin, habe ich eigentlich so ein Credo für mich, dass ich mich gar nicht mehr so unter Druck setzen will durch konkrete Ziele. Natürlich würde ich gerne irgendwie bei einem Grand Slam auch im Einzel nochmal gut spielen. Mein bestes Ergebnis ist Viertelfinale, das will man natürlich knacken und so weiter. Aber ich lege eigentlich den Fokus auf einen viel kleineren Schritt davor, nämlich dass es mir Spaß macht, dass ich brenne dafür. Diese, ich sage jetzt mal, prozessorientierten Ziele sind mir viel wichtiger geworden in den letzten 5, 6, 7 Jahren.
Ich habe mir deine Erfolge natürlich dann auch nochmal im Vorlauf angeschaut. US Open im Mixed gewonnen, US Open im Doppel gewonnen. Da fehlt ja dann eigentlich noch ein Titel, um dieses Ding komplett zu machen, US Open.
Ja, ja, wir haben schon gescherzt, ich zäume das Pferd sozusagen von hinten auf. Ja. Also das wäre ein sehr hohes Ziel, aber um einen Slam im Einzel zu gewinnen, da müsste ich schon ein paar Schippen drauflegen.
Aber das würde sich super lesen.
Es würde sich sehr gut lesen, ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ja.
Meine Informantin, die hat mir berichtet, bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 warst du im Glück, sage ich mal, weil du wirklich alles mitgenommen hast, was geht, auch über deine eigenen Wettkämpfe hinaus. Was waren das für Spiele für dich?
Ja, also das knüpft super an das Thema an, was wir gerade hatten. Das war für mich immer ein Traum, bei Olympia dabei zu sein. Und die meisten Spieler, die haben es halt eingeplant in ihren Turnierplan. Und da hat leider, also das ist wirklich echt schade, haben die Olympischen Spiele im Tennis halt einen recht geringen Stellenwert, weil da gibt es kein Geld und keine Punkte. Da spielt man in Anführungszeichen nur für die Ehre. Und da habe ich dann entschieden, noch ein Turnier danach sausen zu lassen. Ich saß schon im Bus zum Flughafen, zu meinem normalen Schedule und war am Flughafen, das habe ich sonst noch nie gemacht, und habe gesagt, was mache ich hier eigentlich? Ich will am liebsten hier noch die ganze Woche dranhängen, und weil während deinem eigenen Wettkampf hast du ja nicht so viel Zeit, klatscht dir nicht bei den Schwimmern zu, guckst dir nicht zu. Und dann hatte ich halt diese Woche danach, hätte ich da echt mal ein bisschen oder das Erlebnis mitnehmen können und einsaugen können. Und dann war ich da am Flughafen und habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich bleib hier, was die davon halten. Und die haben gesagt, mach das. Mein damaliger Freund hat gesagt, mach das bloß nicht. Ja. Finanziell war es eine katastrophale Entscheidung. Ja. Da war ja US Open Vorbereitung und alles. Aber wir haben alle gedacht, ich hab eine Macke. Ja.
Die du dann aber ja im Mixed gewonnen hast.
Ja, und das ist genau der Punkt. Und ich habe das gemacht, was ich in dem Moment, also man muss nicht jeden Pups irgendwie mitgehen, in jeden emotionalen, ja. Aber wenn du merkst, dir ist irgendwas wirklich echt wichtig und du brennst da dafür, dann musst du das machen. Und wenn alle sagen, das ist Quatsch, ja. Und ich bin dort geblieben, ich habe dort bleibende Freundschaften mit Athleten anderer Sportarten, die habe ich heute noch, die Freundschaften. Ich habe dort die schönste Sportwoche erlebt, ja, und da rede ich gar nicht, Leute denken, ja, da ist Party ohne Ende, sondern ich habe einfach Sport genossen und das war so toll, und dann war ich so entspannt und ich war so glücklich, dass ich, weil die anderen Turniere, Cincinnati und New Haven, was da noch war, die kann ich jedes Jahr spielen, ja, habe ich so für mich gedacht, aber Rio ist eben nur einmal oder Olympia, ja.
Aber dann kann ja Paris 2024, sind ja auch nur noch 2 Jahre, doch auch noch ein Ziel sein.
Ja, es kann tatsächlich ein Ziel sein. Also so gut, wenn wir gerade von jetzt aktuell sprechen, würde ich sagen, das ist tatsächlich noch drin. Ja, vor allem ist es natürlich irgendwie schön, in so einer Stadt, so in der Nähe, so ein Event zu haben. Ja, waren ja jetzt doch Rio und Tokio nicht so ums Eck. Ja, aber ich gucke noch gar nicht so weit. Also ich gucke jetzt erstmal, dass ich diese Saison, sage ich jetzt mal, wieder so richtig auf die Beine komme, wie ich mir das vorstelle. Ich habe wirklich mittlerweile den Eindruck, dass das bei mir der Körper entscheidet. Also meine Motivation und mein inneres Feuer, wenn man so will, ist wirklich hoch. Das ist vielleicht sogar so hoch wie noch nie, aber der Körper muss mitmachen, und Tennis ist ein wahnsinnig athletischer und komplexer Sport, wo so viele Komponenten dazugehören, und die müssen einfach auf Top-Niveau sein, sonst kannst du nicht mithalten. Ne?
Laura Siegemund, vielen Dank für den Besuch. Danke für die offenen Antworten oder für die Einblicke.
Ja.
Alles Gute für die Saison jetzt oder die Karriere weiterhin, und wahrscheinlich dann vielleicht nochmal hier im Studio.
Gerne, ja, hoffentlich. Gerne wieder.
Wiederkommen. Danke.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.